Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Heute ist jemand zu Gast, der einen großen Satz von sich gesagt hat. Eine Frau, die mich seit vielen Jahrzehnten beschäftigt, die mich beeindruckt hat. Und der Satz ist: Ich gehöre zu keiner Welt. Und gesagt hat diesen Satz Helen Schneider. Herzlich willkommen.
Ah, freue mich, hier zu sein. Danke.
Ich gehöre zu keiner Welt. Ist das ein trauriger Satz?
Nö, also gut. Man kann das, wenn man will, alle Sätze anders sehen. Aber also, ich hatte immer das Gefühl, in dem Moment, ich stieg in eine andere Welt sozusagen, also konkret Genre oder Branche oder in einem Land oder wie auch immer. Ich war neugierig und das brachte mir was und ich könnte was entdecken und dann kamen die Gesetze.
Also, die Gesetze?
Ja, so in dieser Welt, wir tun das und das und das. Wir sehen so und so und so aus, wir benehmen so und so und so. Und dann, ich glaube, dieser Satz kommt von meiner Frustrierung nach ein paar Experimenten zu sagen, hey alle, ich gehöre keiner. Ich tue, was ich will, ob ich gehöre hier oder nicht.
Ja. 1952 in New York geboren, Kindheit in Brooklyn. Mich interessiert deshalb immer die Kindheit eines Menschen, eines Gastes, weil ich glaube, es ist ganz entscheidend, was waren die ersten Geräusche, die er gehört hat. War das ein Dorf? War das eine Großstadt? Was waren die ersten Stimmen? War es eine große Familie, eine kleine Familie? Wie darf ich mir Helen Schneiders erste Erinnerung an Brooklyn vorstellen?
Ich habe zwei allererste Erinnerungen an Brooklyn. Eins ist, ich hatte sehr, sehr lange eine massive Angst vor Treppengelände.
Vor Treppengelände?
Ja, weil offensichtlich, wir wohnten in so ein, wir nennen das ein Brownstone.
Ein
Wohnhaus, der hat maximal so 6 Familien oder etwas so mit Treppen.
Steile Treppen auch.
Ja, relativ steil und offensichtlich bin ich mit 3 runter die Treppe
gefallen.
Neue Zahn durch mein Lippen und ich erinnere diese Fall. Ich kann immer noch dieses Gefühl vom Rollen runter und außer Kontrolle und Panik erinnere ich mich immer noch. Ich erinnere mich auch noch
Geräusche?
Also auf der Straße, wir wohnten kreuzrüber von der Zug.
Vom Zug?
Ja.
So Downtown Trains, wie
Ja,
Stuart
und,
sagen.
Und ich kann das immer noch im Ohr hören. Und Leute kommen und gehen, Treppen hoch und runter.
Was eine gastfreundliche Familie. Also ich darf vielleicht vorausschicken, in der 4. Generation bist du Amerikanerin.
Ja.
Die Eltern kamen, also nicht die Eltern, die Urgroßeltern kamen aus Russland.
Ja, also die sagen Russland. Stell mir vor, das war Polen. Der Familienname war Sklarski, Einname.
Ja. Aber wie war das? War das eine Großfamilie? Der Vater hieß Abraham und die Mutter Dora.
Also es ist sehr interessant, weil meine Mutters Familie war groß.
Okay.
Und alle wohnten auf dem gleichen Straße, ein Haus nach dem anderen.
Das war für den Vater wahrscheinlich auch nicht immer leicht.
Nö. Stell dir vor.
Aber er hat es ja vorher gewusst. Welche Musik wurde gespielt? Gibt es ein musikalisches Kindheitserlebnis?
Ja, das ist ein anderes Problem für mich. Und mein Vater ist der Sohn ein Geigerspieler. Mein Großvater war
Geiger.
Ja, war ein Geiger und stammt aus der Frankfurt-Region.
Ja.
So kam der Name Schneider. Und er war sehr begabt, offensichtlich. Und sein Vater, mein Urgroßvater, schickte ihn nach Odessa erstmal.
Ja.
Aber dann war die Hölle los. Er kam zurück und dann dachte sein Vater, ich sende meinen wahnsinnig begabten Sohn nach New York. Aber da auch war die Hölle los im anderen Sinne. Und er fand gar keinen Job. Und wie mein Vater das beschreibt, ist er gestorben auf der Straße von einem zerbrochenen Herz, weil er verkaufte Krawatten auf der Straße mit einem Stradivarius im Schrank.
Der Großvater, also.
Ja, mein Großvater. Ja. Und war keine Chance, seinen Weg zu finden in New York. So, Musik in meiner Familie
war belastet wahrscheinlich.
Ja, Armut, Belastung, Horror. Nichts tun, nur Hobby, interessant. Mein Vater war ein großer Fan von Mario Lanza und diese also quasi Opernwelt. Meine Mutter hat Klavier gespielt, sie hat gesungen, sie war Autodidakt von vieles. Und als ich begann, wie jede gute jüdische Mädel, Klavier zu spielen, hat sie aufgehört, weil sie fand das unverschämt, dass sie spielen würde ohne Noten.
Nein. Also es war kein, es war kein heiteres Elternhaus. Denn ich war vor kurzem in New York in einer Bar, und in dieser Bar sind viele Juden zu Gast und auch viele ältere Juden, und es war ein kleines Orchester da und man stand auf, während das Essen noch da war, und tanzte plötzlich auf die "Bei mir bist du schön" zum Beispiel, "Bei mir bist du schön", und dann setzte man sich wieder hin und hat das Essen fortgesetzt. Das war eine wunderbare, eine wunderbare jüdische, heitere Kultur in dieser Bar.
So hat
Helen Schneider das,
da.
Das nicht erlebt.
Nee, meine erste Erfahrung so war später, als Teenager. Ich war kein einfaches Kind. Ich war schon problematisch mit 12 und aber ich war befreundet seitdem mit immer noch meinen liebsten Freunden der Welt, Linda Uruburu, und sie wohnte ganz nah. Und ihr Familie hat so ein Leben gehabt. Ihr Vater war Spanisch-Bask. Und so mein erster Baske. Das war Spanisch, Lateinisch, so Tito Puente, die ganze spanische Kultur. Und das war ständig, alle haben getanzt, Musik war immer drauf, und es spielte eine große Rolle für ihre Familie.
Also aus diesem Elternhaus musste man weg, begreife ich, um glücklich, um heiter zu sein. Ich habe aber auch bei meiner Recherche gelesen, dass Helen Schneider als junges Mädchen kein Konfliktmensch war. Du hast ein Summercamp genutzt und hast gesagt, ich gehe auf Summercamp, aber nur du wusstest, ich werde von dem Summercamp nie zurückkommen. Was natürlich dramatisch ist.
Ja, natürlich. Und das, you know, mein Vater später in meinem Leben war mein bester Berater, mein größter Freund, mein größter Fan. Wir waren sehr, sehr nah. Und meine Mutter ist sehr jung gestorben.
Ja.
Und mein Vater war auch sehr clever, war ein Wissenschaftler. Und ich habe nie geantwortet, als ich wegginge. Dann kam im Post immer Formulären. Ich liebe das und ich werde das nicht vergessen. Es war ausgedrückt: Du bist happy. You are happy.
Ja,
ja oder nein?
Just
check. Du bist gesund.
Ja.
Ja oder nein? Und ich musste das Ding nur ausfüllen und zurückschicken. Ja, verstehe ich völlig. Ich meine, jetzt im Hinsicht. Mein Vater wollte nur das Beste für sein Kind. Und ich meine, es war so deutlich klar, was ich wollte, dachte er, aber das ist giftig und ich will das nicht.
Ja, es tut dir nicht gut. Das war seine Befürchtung.
Wirklich.
Aber was ich
ein
nicht verstehe, es ist ja gut, da braucht man Herr Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast, und ich freue mich sehr, Helen Schneider ist bei uns, sich drei Musikstücke aussucht. Du hast eine Ausbildung als klassische Pianistin gemacht und hast dir, das macht insofern Sinn, als erstes Stück ausgesucht von Horowitz, die Nocturne von Chopin. Ist das denn positiv besetzt, dieses klassische Musikstück, oder steht es nicht im Grunde für die alte Welt, die dich sehr konservativ am Leben gehindert hat?
Ah, interessant formuliert, mein Herr. Und yes, also klassische Musik hat mich geprägt natürlich und unheimlich viel gegeben. Aber ich bin voll weggelaufen. Ich habe ein Juilliard-Stipendium gewonnen.
Ja.
Es war einfach verstanden, dass ich irgendwas in Musik machen würde.
Ja.
Aber ich fand kein Führerin oder Führer oder
keine Orientierung,
wo ich mein innere Freiheit finden könnte.
Ja.
Also die klassische Musik damals für mich bedeutete nur Beschränkungen, Gesetze.
Ich verstehe das gut. Ich habe gegen die klassische Musik, wir sind in etwa gleich alt. Für mich war der Blues, die Rolling Stones, war die Möglichkeit, gegen einen unglaublich unsympathischen Vater und eine konservative Welt zu rebellieren. Und insofern, aber wir sollten uns von Helen Schneiders Kindheit musikalisch verabschieden, bevor wir in das weite Leben der Helen Schneider gehen, die dir übrigens den schönen Satz gesagt hat: Wenn du dich langweilst, dann wechsle den Kontinent. Aber bevor wir den Kontinent wechseln, hören wir jetzt Horowitz. Horowitz Wladimir spielt Frédéric Chopins Nocturne. Helen Schneider ist bei uns zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Und Helen sagte gerade, keiner spielt wie Horwitz.
Nee, oh Wahnsinn.
Du hast nicht gewusst, dass du singen kannst, als du, wir verlassen deine Jugend jetzt oder langsam.
Ja, okay.
Langsam. Mit 12 ist man vielleicht noch, ist man, yeah. Ja, ist man noch ein Kind. Als ich das erste Mal mich mit dir beschäftigt habe, mit dir als Künstlerin, das war, was du nicht gerne hörst hier bei Onkel Pö und
ja, ist okay.
So, das müssen wir zumindest kurz streifen. Auch da war an deiner Seite diese berühmte Produzentenpersönlichkeit George Nasser, der, in, wenn man sich für Popmusik interessiert und für die Hintergründe war es ein berühmter Mann, ein bekannter Mann. Du hast ihn mit 12 Jahren das erste Mal
yes.
getroffen und yeah. du warst fasziniert.
Yes, der hatte und hat lebenlang eine Präsenz, eine Aura wie keiner, die ich kannte, kenne oder wahrscheinlich kennen würde. Es ist wegen diesem Verständnis, dass dieser Mann, der plötzlich auftaucht in meinem Leben, dass er spielte eine massive Rolle für mich in meinem Leben. Ich glaube ein bisschen an Wiedergeburt.
Geburt.
Weil ich habe das Gefühl, wieso? Wie kann das sein? Und dann denke ich, weil in ein anderes Leben hatten wir eine Geschichte zusammen und das muss weitergehen. Und so, da war er und da war ich. Und es war einfach total naturell, dass wir uns finden würden und weiter zusammen gehen.
Ihr habt über 40 Jahre zusammen gelebt.
Yes.
Und
würde weiter so. Aber
und ihr lebt weiter.
War nicht
ihr,
möglich.
Ja.
Nee, er
aber
ist tot.
Ich weiß. Ja. Er ist,
und, aber...
Aber ihr werdet das, meine ich, weil du an Wiedergeburt ja. glaubst, du bist zuversichtlich, dass ihr euch in einem anderen
das kann sein.
Schicksal wieder trifft. Hat George Nasser auch diese Blues-Ära mitgemacht mit
ja,
dir?
Ja, hatte er. Aber ganz am Anfang, er war ein Chorleiter,
ja.
mehr im klassischen Sinn. Und ich ging... für eine, ich habe auf die Knien, please, please, lass mich für dich sein, der war bekannt in seinen Gegend, wir haben Fernseher gemacht bei George Singers,
ja.
Waren wir, in so Jugendchor, für Kraft Musical, der war die ehemalige, also Family Entertainment Show in American Television und dachte, oh Süße, ich habe schon eine und ich habe keinen Platz für ein zweiter. Und ich, also please lass mich spielen. Und ich sagte, ja, du bist gut, ohne Fälle, danke schon, aber kannst du singen?
Ja.
So, ich fing an zu weinen. Ich sagte, ja, das weiß ich nicht. Ich singe, wenn ich mich einfach ausruhen möchte
ja.
Vom Übungen und denke, okay, geh, setz dich in dem Sopran-Teil da oben und mal sehen, was du machen kannst. Und so begann meine Leidenschaft mit Gesang.
Und die ging aber erst, die wurde erst kanalisiert Richtung Blues. Kann ich das so sagen?
Allererste nicht. Allererste war Gospel und Black, aber Black im Kirche, klassischen Gospel-Richtung, was ein Chor singt. Und dann zusammen, natürlich, das war die Zeit, es war 60er, Mitte ja. und spät 60er und dann war die Hölle los, also Woodstock-Generation
ja.
und wir beide waren mehr und mehr in diese Richtung gegangen und er mit dem Chor auch und dann, also gut, mit 17, es war klar, dass wir sollen zusammenbleiben und dann I graduated, ich bin graduiert und wir sind weggelaufen zusammen.
War der Vater eifersüchtig auf
es
einen?
Es ist nicht zu glauben, was los war.
Ja.
Es war wirklich heftig und aber wir gingen und dann, später habe ich rausgefunden, mein Vater ist auch leider tot, relativ neulich. Er hat einen Privatdetektiv
Nein.
geschickt, nur ihm zu berichten, dass seine Tochter okay war.
Dass es ihr gut geht, aber wie berührend.
Ja, fand ich auch.
Wie berührend, er hat sie geliebt. Ich kann das verstehen, ich bin auch Vater einer Tochter. Das ist,
ja, ja.
das tut man, wenn man
es ist
eine
natürlich.
Wenn man eine
es ist
Tochter
deutlich
liebt.
Klar. Und jetzt ja. natürlich, ich bin 63 und ich verstehe, was das heißt, 17 zu sein oder
ja.
18. Ich kann das nicht fassen, besonders heute. Ich glaube, damals waren wir ein bisschen in diesem Alter, ein bisschen älterer, wenn
ja.
ich das sagen darf.
Ja, ja, ja. Der zweite Song, den sich Helen Schneider gewünscht hat, ist von Willie Dixon, I'm Your Hoochie Coochie Man. Warum? Ist aber interessant, weil du warst im Vorprogramm von Willie Dixon.
Ja, yeah. Ich war engagiert als Vorprogramm für Willie. Und,
wie alt warst du?
Ich, oh mein Gott, 20, ungefähr. 22.
Ja, also 72 ungefähr, war es 1972.
Yeah.
More or less.
More or less.
Ja.
Und ich plötzlich kam mir vor, oh mein Gott, ich singe Hoochie Coochie Woman.
Ja.
Und ich habe,
das reimt sich, aber das passt
Willie
nicht.
Dixon, oh mein Gott.
Ja.
Und so ich ging zu ihm, also in seine Garderobe. Ja. Ich habe gesagt, oh mein Gott, Willie. Und dann, ich war wirklich gehemmt. Ich konnte mich nicht richtig ausdrücken. Und, you know, ich singe auch Hoochie Coochie Man. Er sagte mir, oh, cool. Und er war, ja. war, er war Kontrabassspieler, ja. der war da mit dem Bass beschäftigt. Und sagt, ja, you know, Willie, ich bin in der Tat eine Frau.
Ja.
sagte,
ganz offensichtlich,
ja, das sehe ich.
Das sehe ich, ja.
Und irgendwie habe ich gesagt, ja, Willie, ich habe ihr noch völlig vergessen, dass, aber nicht wirklich vergessen, aber ja. irgendwie, es kam in die, oh, ich singe Hoochie Coochie Man und ich habe vergessen, deine okay zu fragen und bla bla. Und dann sagte er, hörte auf zu spielen und guckte auf mich mit dieser ganz tiefen Stimme und diese, er war ältere schon und sagte, little darling, du kannst singen, was du willst, solange ich die Tantiemen kriege.
Gypsy woman told my mama before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. Don't make these pretty women jump and shout, and the world will wanna know what it's all about. You know I'm here. Everybody knows I'm here, and I'm the Hoochie Coochie Man. Everybody knows I'm here.
Willie Dixon, I'm your Hoochie Coochie Man. Das Stück, Helen, hat
Willie Dixon ursprünglich für Muddy Waters komponiert.
Und du hast
weil
mir gerade
Muddy Waters war der große Star.
Damals.
Yeah.
Und du hast mir gerade erzählt, während Willie noch sang, dass wenn Muddy Waters irgendwo aufgetreten ist, aber nicht hat auftreten dürfen aus yeah, irgendwelchen
genau,
Vertragsgründen.
Hat er sich Clear Creek genannt und das heißt
der klare
also
Bach.
Genau,
der
das
klare,
Gegenteil, genau.
Clear Creek ist das Gegenteil Bach, von Muddy Waters.
Muddy Waters, genau.
Ja, süß.
Ich liebe das.
Du warst auch Vorprogramm von Howlin' Wolf.
Howlin' Wolf, yes.
In der Nähe von Boston.
Der Wolf.
Du
yes.
hast ihn noch kennengelernt.
Drei Wochen. Wir waren zusammen in einem kleinen Ort, heißt Sandy's Jazz Revival. Da hat ganz viel Blues Leute engagiert und da war ich wieder. Und Howlin' the Wolf hat er immer sich genannt. Also the Wolf saß da, er war schon sehr krank und sehr alt, auf Dialysis, sagt man auch hier,
ja,
oder?
Ja, ja.
Und er saß mit seiner Frau jeden Abend durch mein Show und jedes Set. Und dann nach einer Woche, er kam zu mir, und er war massiv. Der Wolf war, ich weiß nicht, wie das ist, in also Zentimeter, da war so wie ein Basketball.
Zwei Meter Mann.
Wirklich ja. massiv und seine Hände war auch massiv, werde ich nie vergessen.
Ja.
Und mit beiden Händen hat er mein Gesicht genommen und er sagte mir, kleines weißes Mädchen, bleib dran.
Bleib
du
dran.
Könntest es schaffen.
Ja, wie recht er hatte, Herr
Schneider. Oh,
wie
aber
recht er hatte. Das, was
solche Leute, die sind so wie Leuchttürmen
ja.
in der Leben. Na, die sind so, man denkt, oh,
ja.
Life is shit
gut,
und was soll ich tun? Und dann man denkt an diese Wörter und denkt und irgendwie man kommt weiter.
Man kommt weiter. Was ich versuche zu verstehen, Helen Schneider, ist, warum dir diese Phase, wo du wirklich hier als Gypsy Queen, als Rock Queen berühmt wurdest. Ich habe den Eindruck, dass dir diese Phase selber immer ein bisschen unangenehm ist. Du bist ja nicht die einzige Künstlerin, wenn ich das noch sagen darf. Ich habe kürzlich mal mit Jeff Beck sprechen dürfen. Der hat immer gesagt, hätte ich doch nie Hi-Ho Silver Lining aufgenommen. Und Rod Stewart sagt in seiner Biografie, Do you think I'm sexy? Ach Gott, das war, hätte man auch lassen können. Ich habe immer das Gefühl, dass du diese Phase zwar, also wo du hier bei Onkel Pö gespielt hast und
aber das war sogar anders.
Ja.
In Onkel Pearl. Das war, aber ehrlich gesagt, also manchmal ist es mir peinlich, aber ich muss das zugeben, sagen. Ja. Ich habe fast nichts gemacht, das in dem Moment, das nicht deutlich naturell und okay für mich war.
Es stimmte für den Moment.
Stimmte für den Moment.
Ja.
Konnte ich nie voraussehen, wie meine Neugier mich weiter treiben würde. Aber dass in dem Moment das total okay war.
Stimmte es.
Auf jeden Fall. Rock'n'Roll Gypsy war ich.
Ja.
Nobody could tell me what to do.
Ne, das war, also ich möchte die Zuhörerinnen, die Zuhörer daran erinnern, 1978, Bios Bahnhof, da habe ich dich zumindest.
Also das war ein bisschen anders, aber dieses Kapitel war ein bisschen schwierig für mich. Und zwar, dass ich bin weggelaufen vom Hause, also diese Blues und Rock und also originell crazy Musik zu machen mit einer Band. Wir waren 8, in verlassenen Farmen haben wir gewohnt und wir verdienten damals $150 in der Woche. Und dass wir durchkamen, ist mir in Hinsicht bisschen rätselhaft, aber okay, es war Leben. You know, ich sage, damals wollte ich arm und schwarz sein.
Ja.
Ja gut, arm habe ich irgendwie geschafft.
Aber Black war schwierig.
So, dann fällt mir ein bisschen schwer. Aber es war mir so wichtig. Und dann, ich war 6 Jahre, also Leben von Hand in den Mund und in jede miese Spelunke und also 6-mal der Woche.
On the road.
Ja, 4 Sets pro Abend, das heißt 4 Stunden pro Abend. Mm. If I didn't sing, I didn't eat. Mm. Und es war unheimlich
wenn
schwer.
Wenn du nicht gesungen hast, hast du nichts zu essen gehabt.
Genau, und dann irgendwann dachten wir, okay, wir ziehen nach New York und wir probieren was da. Und in Trudy Hellas, ein kleiner Club, der damals war ein sehr alternative Ort war, Transvestiten, Droge, also Elephant's Memory war da, das war Lennons Band nach einer Weile.
John Lennons Band.
Yes. Yeah. Trudy Heller, lass uns da spielen, einen Monat lang, aus der Güte ihres Herzens. Das war unser, also für Getränke oder irgendwas, weiß ich. Und da kam eine sehr mächtige Manager in den USA, hat mich gesehen. Und hat gesagt, okay, Haarschnitt, Kleider anders als schwarz und Jeans und Stiefeln und Little Girls, wie sie aussieht, singt nicht Blues. Und I get Barry Manilow's Produzent und wir machen eine ganz andere Situation.
Wir kreieren einen Star.
Und ehrlich gesagt, in diesem Moment, ich war so fix und fertig und ich schlief auf dem Boden in Freundens Wohnungen in the Village und ich hatte nichts zu meinem Namen mehr. Dachte ich, ja, I try it. Okay.
So versucht. Endlich mal Geld verdienen. Endlich mal.
Yes, und in der Tat habe ich doch. Und ich landete irgendwie in Las Vegas nach meinem ersten LP, landete in den Charts, so close. Und dann landete ich in Las Vegas.
Ja.
Und das war
eine andere Welt.
Das war für mich Hell on Earth, die Hölle auf der Erde. Und es war ganz anders als Las Vegas heute. Es war nicht, wer ich war.
Es war nicht deine Welt, nicht dein Leben. Aber wie ist es dann passiert, dass du von Las Vegas entweder auf dem kurzen Weg oder mit Umwegen nach Deutschland gekommen
bist? Okay, es war ganz einfach und es war rein Zufall. Aber ich glaube manchmal, Zufall ist falsch ausgedrückt.
Fügung.
Schicksal.
Schicksal.
Und zwar, ein Produzent damals, hieß, der ist leider tot, Richard Krüger, der war Produzent in Saarbrücken.
Ja, beim Saarländischen Rundfunk.
Genau. Hat ein Show, heißt Session
gehabt. Ich erinnere.
Und er hat mein erster LP gehört und war offensichtlich ausgeflippt.
Ja, und er hat unglaublich Mühe gehabt, dich zu finden, glaube ich.
Ne? Wie ein Bluthund. Und er fand mich doch. Und RCA Deutschland kannte ich nicht. Also der sagte, ja, wer, was?
Na, RCA war eine große Plattenfirma.
Ja, aber es war USA, war mein Hauptsitz. Und Und dann, er brachte mich, also er hat gefragt und natürlich mein, da der Konstellation Management sagt, ja, was denkst du? Ich sage, ja, hey, ich war nie über See. Ja, toll, Abenteuer, mach ich.
Why not?
Why not? Warum nicht? Genau. Warum? Und das war Deodato, Jerry Mulligan, Lou Rawls und ich.
Lou Rawls, also es war, ja.
Was für eine Show, und ich dachte, ich konnte mein Glück nicht fassen. Und das war, ja, I'm coming. Und habe ich gedreht. Und das war so ein Erfolg, sozusagen. Und es ist diese Show, dass Alfred Biolek gesehen hat.
Ja.
Und danach lud er mich Bios Bahnhof.
Das war 78.
Und plötzlich war RCA voll engagiert hier in Deutschland. Und war mehr und mehr, hatte ich mehr und mehr mit Deutschland zu tun, obwohl parallel USA und mehr USA. Und dann ist es so kompliziert, Hubert, und
aber du wurdest, aus der Wahrnehmung ist es ja, geht ja oft Künstlern so, dass dann, wenn sie den größten Erfolg haben, sie eigentlich am unglücklichsten sind.
Nee, also, wie soll ich das sagen? Gut, Las Vegas, damals habe ich plötzlich, stell dir vor, dieses Mädel, ich verdiente dann $10,000 pro Woche. Für mich das war
viel Geld.
Unheimlich viel Geld. Ja. Und aber dafür war ich nicht, dachte ich, am Leben.
Ja.
So, ich habe gebeten, also einen Bruch zu haben vom Vertrag und. Dann ging wirklich die Hölle los. Und dann sagte der Manager, I tell you what, wenn du nicht für mich singst, dann singst du für niemanden.
Das heißt, er wollte dich vom Markt wegkaufen.
Auf jeden Fall.
Ja,
und hat er geschafft, ehrlich gesagt. Ah. Und aber mein George, mein George Nasser, er ging mit einer Aufnahme, die ich gemacht habe, durch eine Empfehlung von Southside Johnny.
Ja.
Hearts of Stone von Springsteen habe ich aufgenommen. Und er brachte das hier nach WER. Also Siegeloch.
Warner Brothers, also WER, genau.
Und dann kam der Angebot, okay, wenn wir das irgendwie klar machen können, wir bringen das raus und du raus als eine deutsche Künstlerin. Ja. Kannst du das vorstellen? So, ja, also meine Meinung und immer noch, ich gehe, wo der Arbeit ist, und wenn das auf Mars wäre, dann lerne ich marschen und tue irgendwas da oben. Aber gut, und so begann ein neues Kapitel, und das war mit einer Platte, heißt Crazy Lady.
Mhm. Für mich sehr, sehr, sehr verblüffend. Plötzlich war Helen Schneider weg. Sie war am Höhepunkt ihres Erfolges, hatte man das Gefühl, hat sie mal wieder auf die Bremse gedrückt, hat gesagt, das ist nicht meine Welt. Und ich mache jetzt, lieber Helen Schneider, einen kleinen Sprung. Der Vater war ein wichtiger Mann. George Nasser war zweifellos der allerwichtigste Mann in deinem Leben. Aber jetzt kommt ein Mann, du merkst, ich springe jetzt in etwa 10 Jahre weiter. Helmut Baumann, damals Intendant des Theater des Westens an der Kantstraße in Berlin. Schauspieler, Regisseur, Intendant. Und und das ist sehr spannend, weil...
Soll ich diese Geschichte erzählen?
Na, ich finde eine tolle Geschichte, da spielt nämlich wiederum Desiree Nosbusch eine Rolle.
Ja, genau, das meine ich.
Und du warst, glaube ich, in Kalifornien im Hotel.
Es war das Roosevelt Hotel.
Roosevelt Hotel, genau.
Und ich war da mit einem Einfrau-Performance-Stück, die für mich geschrieben war, weil als ich, ich tauchte wieder auf nach als Schauspielstudium. Ich wollte mich einfach ausbreiten. Ja. Und das war, die Band war unglücklich, weil mehr und mehr war ich theatralisch auf der Bühne, und The Kick, und die waren, ach, das ist nicht für uns und wir wollen das nicht. Und dann,
das Rockding war durch, das kann man
irgendwie
sagen.
Durch. Das und dann durch. Dachte ich hatte einen kleinen Film gemacht, heißt Eddie and the Cruisers. Und dann war ein Einfrau-Show für mich kreiert, also ich mich als Schauspielerin, die singt, auf einmal präsentieren könnte. Und diese Show tauchte Desiree Nosbusch auf in Kalifornien. Wir kannten uns, weil sie war Moderatorin für viele Interviewshows und Dings im Fernseher. Und sie kam zu mir und sie sagte mir hinter der Bühne, ach Helen, es ist wirklich so schade, dass du kein Deutsch sprichst, weil ein lieber Freund von mir, der Helmut Baum, und ein anderer Freund, Rolf Kühn, die machen Cabaret. Und du wärst so ein super Sally Bowles machen. Diese Show, soll ich erklären, findet sich in der 20er statt. Und ich spielte eine so amerikanische Flapper. Hm. Crazy 20s Girl, suchen Leben. Hm. Und ich habe gesagt, ist das komisch, wie mutig ich war, als ich jung war. Hey, kein Thema, wann machen die das? Ich habe gesagt, nächstes Jahr. Ist ja okay. Sag Helmut bitte, ich fliege nach Deutschland, ich möchte ihn kennenlernen, ich kannte ihn nicht, aber vielleicht wir können doch was tun, dass ich Deutsch lernen kann. Und ich habe es gemacht. Ich flog nach Deutschland, ich traf Helmut in der Frankfurter Flughafen.
Die Chemie stimmte sofort, glaube ich, zwischen Helmut Baumann
und ihm. I loved him. Und dann begann mein Kampf meines Lebens dem deutschen Sprache. Oh.
Diese Disziplin bewundere ich. Ich meine, der Star unterbricht die Rockkarriere, beendet sie, macht eine Schauspielausbildung, geht in ein wiederum anderes Land, geht auf eine Bühne, um in der Sprache zu spielen, die nicht deiner ist. Das ist ja, ja so.
Und es ist kommst, dumm. Also da sind Leute, du. Die sagen würde, nur dumme Leute tun solche
Sachen.
Nein,
nur mutige, Helen Schneider. Aber was ich dann großartig finde, die Geschichte für dich war es damals sicherlich nicht großartig. Du kommst dann zur Probe von Cabaret. Du hast den Job.
Du kennst diese Geschichte.
Oh, ich kenne die Geschichte. Ja. Und ich meine, es ist so, Hildegard Knefer immerhin auch dabei. Wolfgang Reichmann. Also ein Line-up allererster Qualität. Ja. So. Und du merkst, wenn ich dir die Brücke bauen darf, du merkst bei der Probe, dass du nichts verstehst.
Ja, meine Idee war, ich würde das ganze Text auswendig lernen.
Ja.
So, habe ich gemacht. Und ich kam hier nach Berlin mit diesem ersten Begegnung voll bereit. Und ich saß da, so nervös wie immer, aber gut, ich habe mich vorbereitet. Und dann die fingen an mit dem Stück. Und ich verstand gar kein Wort.
Furchtbar.
Gar kein Wort. Furchtbar. Und ich war offensichtlich total weiß geworden und begann zu schwitzen. Und dann Helmut hat es gesehen und sagte so, Liebling, was ist dann los? Ich sagte, das tut mir so leid, vielleicht weil ich so nervös bin, aber ich verstehe nichts. I'm so sorry. Und ich kann das nicht folgen irgendwie. Und er guckte auf mein Buch. Und dann sagte, gib mir das Buch bitte, Helen. So, ich gab es rüber und er sagte, bricht in großen Lachen aus. Irgendjemand hat der arme Helen das falsche Übersetzung zugeschickt. Und
du hast so alles umsonst gelernt.
Ja, also Gott sei Dank. Das war Sommerpause und das Stück war schon in die Probezeit begonnen und dann war eine Pause in August und ich blieb mit Christine Gerlach, eine wunderbare Schauspielerin und Coach. Und täglich habe ich gearbeitet und ich muss auch sagen, dass Hilde, ich glaube, sie hat so identifiziert mit ihrer Erfahrung in Silk Stockings in New York als fremdsprachige, also Neuling ins Theater, Schauspielerin, dass sie so unterstützungsreich für mich war und war nur hilfsbereit und wirklich so wie eine ältere Schwester, die so ein Kid-Sister hatte, we say Kid-Sister. Und das war, ich werde das nie vergessen und ich hoffe, dass ich das weitergebe, weil es war eine ganz große Erlebnis für mich.
Hildegard Knefer, zweimal Gast in der NDR Talkshow und ich erinnere mich auch sehr, sehr gerne an sie, weil sie war eine sehr zerbrechliche Frau und hatte mit dem Image der arroganten Frau, was sie manchmal hatte, oder Vamp, überhaupt nichts zu tun. So eine sehr herzliche
Aber
Frau.
Aber sie war, also gut, ich muss sagen, wenn Dinge nicht in Ordnung waren.
Hat sie es benannt, ja.
Ja, und wie.
Ja, und wie, das habe ich auch, ja.
Ja, und super.
Leidest du eigentlich unter Lampenfieber?
Ja, und wie. Damals besonders. Aber gut, mit Zeit und mit Alter und mit Verständnisse, mit Tricks, so wie an Athletiker macht, habe ich über die Jahre gelernt, was man machen kann. Da ist auch dieses Verständnis jetzt von Wissenschaft. Da war ein Artikel über Lampenfieber geschrieben vor ungefähr 10 Jahren in den New York Times. Und da war gute Nachricht für mich und schlechte Nachricht. Und zwar, die gute Nachricht ist, mit Alter, also gut, das ist nicht so viel wunderbar mit Alter werden, aber in diesem Fall doch. Die Leute, die leiden unheimlich doll von Lampenfieber, es wird besser. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der Grund ist, weil genau dieses Zentrum ins Gehirn stirbt langsam.
Wie schön.
Ja. Ja. Aber wenigstens, dass irgendwas Gutes über Alte werden.
Es ist gut, aber auch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, Helen Schneider ist bei uns zu Besuch, dass immer ein Rod Stewart-Song erklingt. Und wir haben heute einen Song, den eigentlich Duke Ellington geschrieben hat. Und ja. Bob Russell hat ihn getextet. Don't get, around much anymore.
Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
Ich war tief beeindruckt, Helen. Ich habe mal die ganzen Musical- und Theaterproduktionen mir angeguckt, die du gemacht hast. Und das begann eben mit Cabaret in Berlin mit Helmut Baumann und es ging weiter mit Ghetto in New York City, mit Frida, die Story of Frida Kahlo in Boston und so weiter, Recklinghausen, Anything Goes in Berlin und Bad Hersfelder Festspiele und so weiter. Wenn das Publikum, das uns zuhört, Verständnis hat, überbrücke ich ein wenig diese Musical-Geschichte und ich hoffe auch auf dein Verständnis.
Ja, kein
denn es gibt eine wunderbare neue CD von Helen Schneider. Nach 30 Jahren das erste Mal wieder ein Album, kann man das so sagen?
Ist es das erste Mal nach 30 Jahren Originallieder?
Ja, so wollte ich das auch verstanden wissen.
Die letzten 10 Jahre waren nicht so einfach für mich. Unheimlich viel Verlust mit einer Realisation, dass ich alter geworden bin. Und in diesem Fall, also ich meine, Witz darüber, ist, dass ich sage ständig, dass, wenn Leute sagen, wie geht's dir? Und ich habe immer gesagt, ja. Ich möchte gern meckern, aber es lohnt mich nicht.
Ja,
aber die Wahrheit ist, ich meckere gern und es lohnte mich in diesem Fall doch.
Ja.
Und zwar, dass mein lebensjährige Freundin Linda Uroburu hat diese Meckerei ständig gehört. Und sie ist ein Autorin. Und aus dem Nichts, das ich wusste, ein Gitarrist, Strichkomponist, mit wem ich gearbeitet habe seit schon fast 15 Jahren, kam zu Linda und hat gesagt, Linda, hast du Lust, Text zu meinen Melodien zu schreiben? Mhm. Und weil Linda und ich haben fast das gleiche Leben, also weil wir kennen uns ab 12, genau das gleiche Situation als mit George.
Du hast die beiden wesentlichen Menschen deines Lebens mit 12 kennengelernt, das kann man ja so
ja,
sagen.
Ja, wenn die mir richtig sind und ist, also dann die bleiben.
Die bleiben,
so.
Ja.
So, Linda sagt, ja. Und die beiden haben begonnen, ein paar Liedern zu schreiben und die lüden mich sehr nervös ein, die paar zu hören. Und es war mir deutlich klar, oh mein Gott, Linda hat mich als Muse, sagt man Muse?
Ja, Muse, kann man sagen.
Genommen und hat probiert, Lieder für mich zu schreiben. Meine Meckerei war, dass für mich als Helen Schneider auf der Bühne zu stehen, konnte ich nicht mehr richtige Lieder finden mit Text, mit wem ich ausdrücken könnte. Mhm. Genau wie ich fühle über Verlust und alte werden und solche Sachen.
Es geht auch um Mut und dass eine Tür aufgeht. Es ist Melancholie, aber auch ein Mix.
Genau. Ich habe gesagt, oh mein Gott, darf ich bitte reinkommen? Und die haben gelächelt und gesagt, ja, und wie? Gern. Mhm.
Ja.
Und da haben wir begonnen, dieses Projekt zu bauen. Und als George starb, und weil das so ein Verlust für mich war, weil der war ursprünglich mein Lehrer, dann mein Mentor, mein Manager, mein Partner, dann einfach, mein Partner.
Und das über 40 Jahre.
Yes. War immer da für mich. Mhm. Irgendwie nach den ersten paar Monaten, es war mir deutlich klar, okay, I do, I go forward, weil ich habe George immer gesagt, wenn du nicht mehr hier bist, dann höre ich auf. Weil dann dieses Leben bedeutet mir gar nicht und dann werde ich was anderes finden.
Das wollte er aber nicht, wahrscheinlich.
Nein, natürlich nicht. Aber für mich, das war, konnte er das nicht vorstellen. So, jetzt aber doch. Und dann kam Linda, also let's do it. Wir singen und sprechen über, wir sind gleich alt und wir probieren eine Mischung aus Verlust und was das heißt und wie das ist. Ja.
Wir können ja mal, liebe Helen Schneider, der ein oder andere mag sagen, ich würde gerne mal ein Stück aus der Platte hören, aus der neuen CD. Und du hast uns mitgebracht Land of Dreams and Plenty.
Yes, because es ist ein Metaphor für diese Frühzeit, aber auch für einen Wunsch, dass jetzt im Leben man könnte wiederfinden, diese Flexibilität und diese Lust auf Abenteuer und neue Schienen und solche Sachen.
Es ist nämlich ein ganz optimistisches Lied.
Yes.
There's a place in the far away, long before here and now. You could see to forevermore and up to the heavenly bow. Was a time full of innocence and of dreams coming true. Seasons changed like scenery, and hope grew in fresh morning dew. Let me take you back to the land of dreams and plenty. Carry you off to another day.
Ist das schön?
Das Thank schön. You.
In Hamburg aufgenommen, die CD. Hamburg lässt Helen Schneider, die heute zu Gast ist bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Hamburg lässt dich nicht los.
Nein,
Altona,
ich habe lange überlegt,
Kammerspiele.
Genau, überlegt, ob ich hier kommen soll und als Wohnsitz. Aber
bist du eigentlich manchmal beim Onkel Pö vorbeigegangen?
Ja, auf jeden Fall.
So undercover.
Pizza Parler.
Da ist jetzt ein Italiener drin. Ja, genau, das ist bitter. Du lebst in Berlin.
Yes.
Du hast mit George...
Seit 11 Jahren.
Du hast mit George Nasser eine ganze Weile in Connecticut gewohnt. Du hast dann in der Provence gewohnt, in der französischen Provence in der Nähe von Arles. Mhm. Und nach dem Tod von George hast du gesagt, ich brauche wieder Großstadt. Ich brauche wieder.
Nein, ich brachte ihn mit. Ah. Ich brauchte Großstadt, Medizin.
Verstehe. Das heißt, es war ein Vernunftgrund, dass du nach Berlin gegangen bist.
Und Karriere, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen durch diese Zeit. War eine gute Zeit für mich und war eine wunderbare 5 Jahre. Aber es war mir deutlich klar, dass zweifach erstmal Großstadtmedizin und zweifach, wenn ich meine Karriere weiterziehen möchte, dann soll ich dann nach Berlin ziehen oder Deutschland überhaupt und irgendwie als alte New Yorkerin. Also war keine andere Wahl für mich.
Das ist vergleichbar. Kann man, ist das?
Yes, aber warum ist mir ein bisschen rätselhaft? Außer dass es ist Multikulti, es ist offen, es hat ein Flair wie New York überhaupt. Irgendwie, aber es ist gar nicht wie New York, aber doch.
Reden wir noch einmal über ein Bonbon. Du hast mir eben während dieses wunderbare, dieser Song Leave Land of Dreams and Plenty, hast du von einem Lakritz gesprochen.
Yes, den good and plenty.
Linda Uruburu. So. Gleichzeitig, du musst jetzt zwei Fragen beantworten mit einer Antwort, wenn das geht. Gleichzeitig hast du den Blues gesungen, teilweise mit einem Bonbon im Mund.
Aber immer wieder.
Immer wieder.
Immer noch. Für immer.
Welche Rolle spielt das Bonbon, der Lakritz im Leben der Helen Schneider? Also zunächst Land of Good and Plenty.
So, in der Tat Lakritz große Rolle, weil es beruhigt meinen Hals und die kommen in ganz kleine Formen und ich kann das unter meinen Zunge halten und in der Hoffnung, dass irgendjemand, die Notdienst kennt, sitzt immer in der ersten Reihe, ist alles okay.
Falls du dich verschluckst.
Genau.
Und Land of Dreams and Plenty, da hat Linda Uruburu eigentlich deine Kindheit versucht einzufangen.
Yeah.
Es gab Lakritz-Konfekt im Kino und das stand für dieses,
Dreams and Land of Dreams and Plenty, das hieß Good and Plenty.
Ja. Abschließend möchte ich fragen, du hast so wunderbare Rollen auf der Bühne gespielt und du spielst weiter und du bist unterwegs. Gibt es denn eine Rolle, nachdem du dich mit so viel Mut der Schauspielerei geöffnet hast? Und das auch noch in einem Land und in einer Sprache, die nicht deine Muttersprache ist. Gibt es eine Rolle, wo du sagst, warum bietet mir die denn keiner an? Eine Bühnenrolle?
Ich habe ständig gesagt, aber ich bin fast zu alt für die Rolle. Man muss ein bisschen vielleicht anders denken, aber ich will so gern die gute Mensch von Szechuan spielen. Ja. Ich liebe diese Rolle.
Bert Brecht.
Ja, Bert Brecht. Und aber so weit, also man mal sehen. Aber vielleicht dann muss ich in ein anderer altes Richtung gucken. Dann können wir weitersprechen.
Also ich kann nur allen Regisseuren raten, Produzenten, sich mit deinem Leben auseinanderzusetzen. Eine größere Vielfalt habe ich bei keiner Künstlerin erlebt. Bis hin zu Gassenhauern von Willy Kollo. Es gibt nur ein Berlin. Was hast du auch gesungen? Was immer an jüngeren Künstlern nachkommt. Und es kommen ja Gott sei Dank viele. Aber ich denke, Helen Schneider ist a class of her own. Vielen Dank für den Besuch.
Danke für seine Einladung.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.